Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 189 mit Leadname.
Moin, moin.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer Markus, also known as MadMess. Schönen guten Abend. Es ist die Folge nach dem Kongress. Wir haben es geschafft, etwas zu schlafen und uns ein wenig zu besinnen und sind überrannt worden von Security News aus dem Internet.
Also ach Gott, verdammt. Und dabei war es eigentlich nur eine. Also zwei, die gleichzeitig sind. Und das
genau.
Ganze Internet so, oh mein Gott, die Welt explodiert.
Aber das ist ja auch großartig, so haben wir genügend zu
und quatschen. Und es ist großartig. I just want to see the world on fire.
Wir brauchen Schlagzeilen.
Okay. Zuerst, bevor wir über diese wunderbaren Security News reden, können wir ganz kurz über einen Blast from the Past reden. Nämlich vor unendlich vielen Folgen habe ich mal darüber geredet, dass ich sowas will, was sicher Daten über alle Clouds verteilt. Und dann kommt auf einmal die Bundesdruckerei und macht es. Bam!
War das CheeseFS?
Das war CheeseFS, genau.
Yes!
Fast.
Fast.
Ja, genau. Also es war das, was ich quasi überlegt habe mit Tahoe Loves über mehrere Clouds, über quasi CLI, die alle angebunden zu machen. Das Problem war quasi, das hat funktioniert, aber es war einfach viel, viel, viel zu langsam. Bundesdruckerei hat jetzt gesagt, die sind viel besser und machen es jetzt super gut oder so. Nur für nur 34 Euro im Monat kriegst du quasi dein Zugang bei mindestens 25 Anwendern. Kannst du hier das Bundes-GCFS oder so, kannst du dir dann in der Cloud holen oder so und dann kriegst du, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber sie haben dann mehrere Clouds, die sie irgendwie parallel anbinden, pro Nutzer 100 GB Datenvolumen, 590 Euro einmalige Einrichtungsgebühr, und dann merkt man schon mal, ist in Deutschland, ja. Also, ist nicht so. Das kannst du einfach mal ausprobieren, das ist 590 Euro einmalige Einrichtungsgebühr. Und dann 34 Euro pro Nutzer im Monat. Genau. Sie nennen das Ganze, Rake, glaube ich, Redundant Array of Inexpensive Clouds, glaube ich.
Clouds. Independent steht, aber.
Ja, genau. Nee, sie nennt tatsächlich
Redundant Inexpensive wäre auch.
Of Independent Clouds, so, die nennt es, genau, Redundant Array of Independent Clouds. Also inexpensive ist ja wohl nicht, wenn man sich die Freiseite Bundesdruckerei anschaut. Aber wahrscheinlich kriegen die noch den BSI-Stempel oder so einen Scheiß und dann muss das quasi jeder benutzen in Deutschland. Ja, schön. Danke, Bundesdruckerei. Ein bisschen komisch, dass es von denen kommt, aber naja, so ist halt.
Ja, wieso? Das ist ein bisschen plausibel, weil sie müssen ja den Personalausweis ein bisschen pushen, dass es da mehr Anwendungsfälle für gibt. Und der wird ja bei den Authentifizierungsmethoden durchaus genannt. Insofern schließt sich da der Kreis.
Das stimmt, ja. Endlich haben sie was gefunden.
Kann man da DE-Mails drüber verschicken, oder?
Autsch.
Ist das das Gleiche,
du
oder ist das unabhängig?
DE-Mail-Anhänge dort reinschmeichern.
Yes, kostet leider das dann auch irgendwie 50 Cent pro Anhang oder so?
Nee, also das kostet dann einfach im Monat auch. Das ist diese Lagerungsgebühr für die E-Mails. Ja, wunderschön. Wunderschön. Danke, Bundesdruckerei.
Ja, du warst ja auf der Suche nach so einer Lösung. Hast du da jetzt mal die Grundgebühr jetzt entrichtet, um es auszuprobieren?
Ja, klar. Also die 590 Euro habe ich einfach mal in den Hut geworfen, habe ich den einfach mal in den Hut geworfen, plus die 25 Nutzer für je 34 Euro. Nee. Habe ich nicht.
Surprise, surprise. Aber ja, man könnte ja mal versuchen, so den zu verklickern, dass man da einen POC baut und deswegen so einen Test-Account braucht.
Also die haben auch gesagt, dass sie auf der letzten Cebit oder so, haben sie diese Testaccounts an Firmen weitergegeben. Wahrscheinlich auch für einen geringen Obolus von 20 Euro pro Person im Monat oder so. Ja. Also ich, die haben das, warte hier, ab Sommer 2017, was quasi schon war. Die Bundesdruckerei sucht auf der Cebit interessierte Pilotanwender, die sich im Internet hier informieren und anmelden können. Toll. Die erste Version ist fürs Windows-Betriebssystem, eine Mac-Version ist geplant.
Whoops.
Naja. Kann man so machen. Kann sich auch das White Paper runterladen. Kann man hier irgendwie Security by Design Prinzip, tolle drei Seiten, die sie da zusammen gemacht haben. Schön. Weiter. So, was haben wir für Tote? Wir haben keine Toten diese Woche.
Nein.
Nein, Intel ist ein bisschen gestorben, aber dazu kommen wir nachher, glaube ich, noch. Und dann haben wir aber einen Untoten und das ist Linspire.
Was
allerdings habe ich keine Ahnung, was Linspire ist. Ich glaube, der Ingo hat das rausgesucht.
Spire, es ist quasi FreeSpire wiederbelebt.
Tja, jetzt müsste man wissen, was FreeSpire ist. Habe ich auch noch nie gehört.
Also Linspire, bei mir klingelt es ganz dunkel, aber es ist echt vage. Es ging dabei darum, dass Linspire irgendwelche Closed-Source-Komponenten drin hatte, proprietäre Komponenten und deswegen recht umstritten war. Und ursprünglich, die wollten halt eine Kompatibilitätsschicht zu Windows einbauen.
Ah,
und haben sich deswegen
Windows.
Ah ja, genau. Und daher haben die so eine wechselhafte Vergangenheit. Und deswegen ist es für Ingo, glaube ich, auch der Zombie der Woche, weil sie halt jetzt aus der Versenkung wieder aufgetaucht sind.
Schön.
Also, wenn ihr Linspire benutzen möchtet,
warum auch immer.
Es ist jetzt wieder untot. Versucht das mal, wenn ihr sonst nichts Besseres zu tun habt.
Also Linspire ist eine kommerzielle Distribution, die für rund 80 US-Dollar erstanden werden kann. Die basieren auf Ubuntu 16.04 LTS. Und dann kann man was machen? Ich verstehe es noch nicht so genau.
Nehmen Sie einfach wieder mal den Anlauf, eine gute Distribution auf die Beine zu stellen, oder haben Sie immer noch diesen Anspruch, eine Kompatibilitätsschicht zu Windows-Executables zu haben? Ich verstehe es auch nicht.
Also ich glaube, das wird der Ingo das nächste Mal erklären.
Naja, er wird uns dann bestimmt erzählen, warum das so toll ist und warum wir das
warum
alle haben.
Warum man die 80 Euro auf jeden Fall bezahlen sollte.
Tja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu News, oder?
Ah, jetzt, genau. Wollen wir direkt mit den schlimmen Sachen anfangen oder mit schlimmen Sachen vorhin?
Ja. Lass uns mit den schlimmen Sachen anfangen. Willst du uns mal erklären, was Meltdown und Spectre sind?
Also, es gibt ein Security News. Und die ist zwei Security News. Die eine Security News ist Meltdown und die zweite Security News ist Spectre. Ganz wichtig, Vulnerabilities mit Namen muss man aufpassen, könnte alles Schlimme sein. Zweites wichtige Sachen, Security News mit Logos. Doppelt krass, ja, also verdoppelt quasi die Schlimmigkeit von dieser Vulnerability. Dritte, sie haben ein White Paper geschrieben, was quasi dann nochmal plus 20% zu der Kritikalität von dieser Schwachstelle gibt. Das Ganze natürlich mal zwei, weil es ja zwei Sachen sind. Und so kann man schon rechnen, 11 von 10 Punkten auf der Vulnerability-Skala. Muss man aufpassen. So, und jetzt ohne Witz, es geht hier dabei darum, dass mit diesen Schwachstellen ein Problem beschrieben wird, was in allen modernen CPUs sind. Meltdown ist entsprechend nur für Intel-CPUs quasi eine Schwachstelle, eine Hardware-Schwachstelle und Spectre ist quasi eine Schwachstelle, die auf mehreren Plattformen und Architekturen quasi ein Problem ist. So, Intel hat natürlich schon gesagt, ist gar nicht unser Problem und die alle anderen sind auch schuld. Aktuell ist es aber so, dass diese Hardware-Vulnerability mit Meltdown mit Intel quasi der schlimmere Teil von beiden ist. So, und jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, habt ihr ein Intel-CPU in eurem Laptop?
Mhm.
Antwort ist meisten Fällen ja. Weil die bis vor relativ kurzer Zeit, beziehungsweise im Mobilbereich immer noch der CPU ist, der halt in die Geräte verbaut wird. Was kann man mit dieser Schwachstelle, oder was kann ein Angreifer mit dieser Schwachstelle erreichen? Bei Meltdown ist es so, dass Kernel-Speicher vom User Space ausgelesen werden kann. Das heißt quasi ein Prozess, der bei euch läuft, zum Beispiel, weil das in dem Fall dein Browser und da drin die JavaScript Engine, die haben unter ganz bestimmten quasi Umständen und mit bestimmten Einschränkungen hat dein Browser die Möglichkeit, deine Daten, die gerade im Kernel gelesen und geschrieben werden, auszulesen. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil der Kernel Space quasi das heilige gelobte Land ist für alle Prozesse und keiner darf da eigentlich rein. Genau. In dem Fall ist es quasi möglich, diesen Kernel-Speicher auszulesen und dort könnte natürlich alles Mögliche drin stehen, wie zum Beispiel Passworte, kryptografische Schlüssel und quasi alle Sachen, die halt dein Computer so zu tun hat. Das Ganze funktioniert so, dass ein Feature, würde ich es jetzt nennen, ein Hardware-Feature von Intel CPUs ausgenutzt wird und das Ganze mit einer Funktionalität oder einer Caching-Funktionalität von dem CPU zusammengebracht wird. In dem Fall ist es Speculative Execution. Die Grundidee ist eigentlich, dass bestimmte Funktionalität, damit die schneller ausgeführt werden kann auf deinem CPU, wird die gecached und dieses Caching kann quasi mit einer Timing-Attacke oder beziehungsweise indem man das Timing von bestimmten Funktionalitäten Abläufen, wenn man das zählt, auf sehr genau zählt, dann kann man quasi erkennen, ob ein bestimmter Pfad schon mal von einem anderen Prozess oder von dem Kernel in dem Fall verwendet wird. Und mit noch ein bisschen mehr Mathemagie dazu kann man damit dann quasi den Speicher von dem Kernel auslesen. So, das war Meltdown. Spectre ist relativ ähnlich. Der Impact ist aber nicht, dass der komplette Kernel Space ausgelesen werden kann, sondern nur in Anführungszeichen Content von Speicher von anderen Prozessen, die als dieser User laufen. So, das heißt quasi kein Einblick in die Eingeweide von einem Computer, sondern nur in in die Prozesse, die auch laufen. Das könnte zum Beispiel dein Passwortmanager sein oder andere Tabs, die von deinem Browser verwaltet werden oder alles, was man sich dort in dem Fall halt vorstellen kann. So, das war der Überblick. Es sind zwei Schwachstellen. Die einzige Möglichkeit, um sich dagegen zu schützen, ist blöderweise den Kernel zu updaten, weil die Hardware in dem Fall nicht mehr gefixt werden kann. Eigentlich wäre der richtige Fix, dem CPU irgendwie Funktionalität zu ändern, dass halt solche Sachen nicht mehr ausgenutzt werden können, aber das halt aktuell ist halt blöd, den CPU auszutauschen. Ja. Und das heißt, updaten, euer Computer wird dann langsamer. Ich weiß gar nicht, es ging so um Ranges von 10-20% unterschiedlich.
Ja, so, also ich habe so gesehen 5-30, aber es ist noch nicht so ganz klar abschätzbar, was jetzt das wirklich für Auswirkungen haben soll. Ich habe jetzt auch schon gesehen, weil beispielsweise Azure hat das schon geupdatet und gewisse Leute haben da ihre VMs jetzt neu gestartet und die haben mit gewissen, unter gewissen Workloads wohl das Doppelte fast an CPU-Verbrauch. Mhm. Was dann ziemlich teuer wird im Zweifelsfall.
Ja.
Wenn man da auf seinem, aber so richtig klar, also was das jetzt wirklich für Auswirkungen haben wird, wird sich, glaube ich, erst noch zeigen. Und die Frage ist dann halt auch, mit dem Fix, den wir momentan haben, wird das definitiv stärkere Auswirkungen haben. Vielleicht werden sie in 2-3 Monaten vielleicht auch noch einen Fix entwickeln können, der halt nicht so einen großen Impact auf die Performance hat. Aber das wird sich, glaube ich, erst dann noch zeigen.
Ja. Also das ist tatsächlich ganz schön kacke eigentlich. Ja? Also das ist quasi der Fix, auch niemand mag ihn, weil er halt quasi einen zusätzlichen Check einbaut im Kernel-Space, beziehungsweise auch in den Prozessen, alle Prozesse, die quasi Shared Memory verwenden. Und das ist halt voll der Pain eigentlich, ja, weil du musst quasi Hardware-Probleme in Software mitigieren. Ja.
Genau. Idealerweise hätte die Intel-CPU halt irgendwo so ein Flag, was man irgendwie setzen könnte einmal und dann würde es das nicht mehr tun. Und wäre dann halt zwar ein bisschen langsamer, weil es dieses
Prediction
spekulative Vorladen nicht mehr macht, aber halt nicht sehr viel langsamer. So, wenn das dann halt in Linux, in Windows selber gemacht werden muss, ja, wird es eine Performance-Einbuße geben.
Genau. Das heißt, ihr müsst updaten und euer Computer wird langsam. Das heißt quasi verloren.
Genau. Neue CPU kaufen, die auch vulnerable gibt's schon ist, most probably.
Ja, also ab wann wird es denn gefixte geben?
Das ist eine gute Frage, weiß ich auch nicht so genau. Was ich ziemlich geil finde, wenn man auf das Security Advisory Dingsy von Intel klickt, gibt's da halt eine Liste mit Affected Products und da sind halt einfach mal so ungefähr alle Intel CPUs aufgelistet, die man so kennt. Also irgendwie so von Second Generation Intel Core bis zur 8. Generation. Ich sehe jetzt gerade kein
i9. Intel Pentium, Intel Atom.
Das hat echt einfach alles dabei. Es gibt wohl so 2-3 CPUs, die nicht affected sind. Also ich glaube die Atoms bis 2004 oder so und nochmal eine seltsame CPU, die man normalerweise nicht so häufig sieht. Also wenn ihr irgendeinen einigermaßen up-to-daten Desktop-Computer oder Laptop habt, gerade im Laptop-Bereich ist es halt ziemlich schlimm, weil AMD da schon seit Jahren keine Konkurrenz mehr ist. Also wenn ihr noch einen Laptop mit AMD habt, dann ist der vermutlich eher uralt. Und so alle neuen Laptops haben halt einfach eine Intel-CPU und dann seid ihr affected. Mhm.
Also hier steht 8. Generation Intel Core, also da fällt garantiert auch die i9 drunter, oder?
Ich glaube eben nicht.
Und warum
nicht? Ich glaube, die gehören da nicht rein, die heißen anders. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ihr Naming-Schema natürlich wieder mal seltsam ist. Ich dachte, die 8. Generation, weil die i9 wurde vor der 8. Generation vorgestellt. Ich glaube, da gibt's eine Unterscheidung, aber sicher bin ich mir da definitiv nicht. Was halt auch ganz geil ist, der Intel-CEO hat sich dann halt mal gedacht, ja, ich verkaufe jetzt gleich mal alle Aktien.
Das ist bestimmt, weil er gerade Geld brauchte. Das kann gar nicht mit den Sachen zusammenhängen.
Es ist halt, also ich habe schon gesehen, die Art, wie er es verkauft hat, müsste er wohl das ungefähr irgendwie mindestens 6 Monate vorher im Prinzip in Auftrag gegeben haben. Ich weiß nicht so genau, ob es einen Zusammenhang hat. Sagen wir mal so, es ist zumindest ein dummer Zufall. Und dass jetzt irgendwie genau gleichzeitig passiert, dass er alle Aktien bis auf sein Minimum verkauft. Und ja.
Ganz klar, und ganz dummer Zufall.
Genau.
Wahrscheinlich mausgerutscht.
Ja, genau. Aber so ausgerutscht. 6 Monate im Voraus, kann das sein, dass das einfach Responsible Disclosure war.
Ha!
Ja.
Von Project Zero, könnte man denken.
Genau. Es kommt auch mit den 6 Monaten, also im Project Zero Write-Up, den sie gemacht haben, steht auch, wenn sie das gemeldet haben. Das war halt Mitte letzten Jahres und da kommen die 6 Monate halt auch noch hin. Also, ich weiß nicht so genau. Es macht auf jeden Fall einen schlechten Eindruck und ich hoffe mal, wenn es Insider-Trading war, dass sie ihn dafür kriegen, aber ist halt immer schwierig.
Ich glaube, es passiert nicht. Ist ja quasi immer das Gleiche.
Ist eigentlich schade, aber eigentlich sollte da was passieren.
Ja, eigentlich TM.
Eigentlich TM. Wenn nicht alles so kaputt wäre wie Prozessoren.
Das stimmt. Also i9 ist wohl nicht affected, weil das irgendwie so neu ist. Die haben davon quasi, ja.
Also die, dann müssen sie ja fundamental was an der Architektur geändert haben.
Ja, also die haben das, glaube ich, zu dem Punkt, also es sieht fast so aus, als hätten die das quasi gefixt zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Aber genau,
ja, also vielleicht seid ihr nicht affected, wenn ihr ein i9 kauft. Vielleicht.
Eindeutiges vielleicht.
You might be lucky.
Genau, ein ganz klares vielleicht. Genau, und dann, wenn ihr einen AMD-Prozessor habt, ja, dann seid ihr nicht so affected, weil Meltdown halt nicht funktioniert, weil das halt echt ein Intel, ich sage jetzt mal, Feature ist. Ja. Allerdings, Spectre ist halt trotzdem noch und sie schreiben auch, dass man sein OS trotzdem updaten soll. Ja. Genau, das, also eigentlich sind es ja 3 Angriffe, also es sind 3 CVs, die sie gelöst haben. Die ersten 2 sind Spectre und das dritte war dann Meltdown. Und AMD sagt, nur bei einem sind sie wirklich affected und beim anderen ist es, sie schreiben, there is a near zero risk of exploitation. Ja,
Das close enough, würde ich sagen.
Das klingt für mich so, noch niemand hat ein Proof of Concept gezeigt, aber theoretisch geht das schon.
Ja.
Wenn man das will. Naja, auf jeden Fall solltet ihr zumindest auch Software updaten, wenn ihr AMD CPUs ab, und jetzt könnte man sich ja denken, dieses AMD und Intel Scheiß und so. ARM ist sowieso die Zukunft. ARM ist cool.
Leider,
halt, naja,
nicht leider dort. Nein. Leider nicht dabei, ja. Also ARM hat quasi die gleichen Probleme wie AMD und Intel in dem Fall für Spectre. Und es gibt wohl auch ARM CPUs, die von Meltdown betroffen sind, also von der ersten schlimmeren Anführungszeichen,
Schwachstellen. Genau, wenn ich das hier richtig sehe, eigentlich sogar ziemlich alle. Also ich weiß nicht, was sie da genau. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem ARM Lineup, das sie haben, aber hier, wo sie jetzt zum Beispiel Cortex R7, Cortex R8, Cortex A8, Cortex A9, den A15, den A17, den A57, den A72, den A73, den A75 Listen, die sind halt fast alle affected, auch.
Ja. Das heißt, ihr seid auch gefuckt. Quasi seid überall gefuckt und alles, was ihr machen könnt, ist quasi euren Computer langsamer, indem ihr updatet.
Genau. Auf jeden Fall, selbst wenn ihr ARM habt, müsst ihr halt schauen, im Zweifelsfall seid ihr gegen eine der 2 affected. Auf der anderen Seite, diese Schwachstelle setzt natürlich voraus, dass jemand Code auf eurem System laufen lassen kann. Das,
genau, aber das ist ja, wie gesagt, mit deinem Browser relativ, ist ja schon gut gegeben eigentlich.
Genau, sobald ein User Interface drauf ist, dann ist der Angriffsvektor halt über JavaScript. Dann habt ihr verloren. Wenn es jetzt aber irgend so ein so eine Routerbox ist oder so, ist es ein bisschen schwieriger, weil da normalerweise nicht irgendwelchen Code drauf extra läuft. Sollte man hoffen.
Genau, sollte man hoffen.
Dumm ist das Ganze natürlich schon. Und So gefühlt würde ich sagen, ja, das ist ziemlich schlimm, aber die meisten Leute werden halt dann trotzdem noch gehackt, weil sie einfach irgendwie Port offen haben oder
und Passwort Swordfish
Pass- also. Genau, und Passwort irgendwie ein Default-Passwort und so. Also ja, es ist ein ziemlich großer Angriffsvektor, ja, es ist dumm, aber solange halt so viele andere Dinge viel einfacher kaputt zu kriegen sind, wenn ihr nicht gerade explizit getargetet werdet.
Genau.
Ist das halt also, nur einer unter vielen Problemen. Ja,
also was ganz cool ist, natürlich so Privilege Escalation gibt's quasi wieder einen neuen Angriffsvektor. Wenn du eine Shell auf einem Linux-Computer hast, kannst du quasi diese Schwachstelle ausnutzen, um dir erweiterte Privilegien zu erschleichen.
Genau, da ist es definitiv auch das Problem dann auch am größten, glaube ich, neben den all den Boxen, wo halt einfach irgendwie ein Webbrowser draufläuft, sind halt all diese Amazons und Azures und Google Cloud Computing Dingsies, wo halt im Prinzip jeder eine VM hat und im Zweifelsfall darüber halt irgendwie aus der einen VM dann irgendwie aus der Banking-VM, die daneben läuft, irgendwie Zeugs abgraben kann.
Ja, und was man da vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen muss, damit wird halt dieses Sicherheitsdenken, nur weil es im Docker-Container ausgeführt wird, auch ausgehebelt, oder?
Ja, klar. Also eindeutig. Genau. Auch quasi, du hast wohl theoretisch auch die Möglichkeit, von deiner Client-virtuellen Maschine auf den Supervisor quasi Einfluss zu nehmen, beziehungsweise dort halt den Memory zu lesen, und das ist natürlich ein großes Problem. Beziehungsweise auch quasi andere virtuelle Maschinen, die auf dem gleichen CPU, mit dem gleichen CPU arbeiten.
Ja. Ja, und das ist halt nicht nur Wasser auf die Mühlen der Cloud-Plattform-Kritiker, das ist eigentlich ein Pumpspeicherkraftwerk für die Cloud-Kritiker.
Das stimmt. Also, vielleicht
fairerweise muss man aber schon sagen, Amazon und Google und Azure, die haben, glaube ich, jetzt schon fast alle gepatcht oder werden jetzt in den nächsten 2 Tagen alle Dinge patchen, und ja, wenn die Kiste halt einfach sonst irgendwo steht, ob die auch wirklich so schnell gepatcht wird, naja, weiß ich nicht.
Das stimmt.
Das ist natürlich wenn die Kiste bei dir, nur weil sie bei dir in der Firma steht, wenn da niemand dafür verantwortlich ist und die niemand patcht, ja, wie viel besser das dann ist als eine Cloud, die halt innerhalb von 3 Tagen gepatcht wird.
Das ist insofern besser, als dass der Angriffsvektor bei mir lokal innerhalb von den 3 Tagen nicht ausgeführt werden kann, weil nur ich mit meiner Software auf der Box bin. In der Cloud halt jetzt der Angreifer 3 Tage lang Zeit, aus seiner VM auszubrechen und zu schauen, was auf dem Supervisor ansonsten so läuft.
In der Public Cloud kannst du dir quasi eine virtuelle Maschine klicken und du landest dann halt auf irgendeinem Gastsystem mit, also mit neben irgendeiner anderen virtuellen Maschine. Und in der Private Cloud, also wenn du die quasi privat bei dir in der Firma aufsetzt, dann ist es halt schwieriger, weil ich kann mir jetzt quasi als Angreifer nicht bei dir direkt eine virtuelle Maschine klicken.
Ja, das stimmt natürlich.
Genau. Also Public
vom
Cloud
Wartung ist her hast du natürlich recht, aber erstmal ist der Angriffsvektor nicht gegeben. Also das ist, dieser Anfangsmoment ist nicht da, weil es meine eigene Box ist.
Das stimmt. Das sehe ich auch so, ja. Aber trotzdem, wenn es jetzt für die nächsten 5 Jahre nicht geupdatet wird, dann hast du natürlich ein ganz anderes Problem. Weil dann hat quasi auch ein Angreifer gegebenenfalls genug Zeit, diese Schwachstelle zu finden.
Gut, ich glaube, dass dies Jahr von Project Zero gefunden worden ist, konnten die meisten patchen, bevor jemand überhaupt wusste, um was es geht, aber ja, stimmt natürlich schon, den Angriffsvektor hast du gar nicht, wenn du deine Maschine zu Hause hast und da niemand sonst drauf ist. Ist natürlich schon ein Vorteil. Dann die Browser haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, ist halt so ein großes Einfallstor. Sowohl Chrome als auch Firefox haben da jetzt so gewisse APIs disabled.
Genau. Und zum Beispiel den Performance Counter haben die um, also auf 20 Mikrosekunden runtergesetzt, was wohl jetzt ungenau genug ist, damit dieser Angriff nicht mehr funktioniert. Also es war Firefox. Firefox hat es gemacht in dem Fall.
Chrome glaube ich auch. Das sind so die zwei Dinge, also dieses Timing so zu verungenauen, dass man da nicht mehr so genau drauf schauen kann. Und das zweite, was sie wohl disablen, ist dieses Shared Array Buffer. Die Shared Array Buffer API, die irgendwie JavaScript bereitgestellt wird, habe ich jetzt, weiß ich ja, nicht so genau, also was man damit machen kann, aber.
Nee, also es ist genau, der Angriffsvektor kommt über Shared Memory, also wenn du quasi als Applikation, beziehungsweise als Stück Code, wenn du Shared Memory anlegen kannst, dann hast du quasi die Möglichkeit, das auszunutzen. Und Shared Array hört sich jetzt an wie ein Shared Memory Ding. Quasi, was dann zwischen verschiedenen Prozessen ein Shared Memory bereitstellt.
Ja, genau. Das klingt so, ich habe da aber nie genauer reingeschaut. Aber das
also
wird so ungefähr das sein.
Ja, alle Applikationen, die Shared Memory quasi irgendeinem unterliegenden Ding anbieten, haben dort quasi das Problem jetzt. Genau. Und der Python-Artikel beschreibt es auch nochmal ganz gut. Die sagen, okay, wir haben mit Python das Problem, weil wir genau Shared Memory anbieten, wie ganz viele andere Programmiersprachen auch. Genau. Und der Python-Beschreibung ist relativ cool eigentlich auch. Kann ich empfehlen zu lesen. Und der heißt The Mysterious Case of the Linux Page Table.
Isolation Patches. Den habe ich auch gelesen, der ist
sehr Page Table Isolation Patches. Geht quasi zweite Seite runter. Genau. Jo. Sehr gut.
Gut. Dann haben wir noch, ich habe den Comic Strip verlinkt noch. Das ist ganz lustig, den könnt ihr euch mal anschauen.
Genau, der Linux-Kernel ist hat den Patch applied ab 4.14.11 oder so, also was auch immer die letzte Version, was gerade rausgekommen ist. Genau, und die Mitigation heißt KDIR oder so, oder Kaiser. Ihr müsst dann wahrscheinlich auch, ob in euren Release Notes von dem Kernel irgendwas von Kaiser steht, dann habt ihr quasi gewonnen. Und ansonsten werdet ihr wahrscheinlich verloren haben. Jo. So, ich glaube, jetzt sind wir quasi durch. Genau, es gab noch einen lustigen Comic Strip. Es gab noch einen anderen Comics.
Erstaunlicherweise haben, ja, genau.
Ja, erstaunlicherweise was?
Ja, erstaunlicherweise haben da Leute Comics dazu gezeichnet. Warum nur? Diese kleine Lücke lohnt sich doch nicht.
Da muss man gleich gucken. Oh, Squirrel! Schön.
Genau.
Wir haben trotzdem was Schönes, was quasi Browser jetzt, oder beziehungsweise der Opera-Browser, ich habe gar nicht gewusst, dass es den noch gibt, was der Opera-Browser jetzt eingeführt hat, der eine Crypto-Jacking-Protection. Und das ist quasi ein Feature, was dann den Tabs, die du gegebenenfalls über Ads reinbekommst, oder wenn Werbung aufgeht, dass die nicht einfach in deinem Browser meinen, zum Beispiel irgendwie, was das aktuelle da Monero oder sowas meinen. Genau, hat jetzt der Opera Browser eine Crypto-Jacking Protection. Und ich weiß nicht genau, wie die es machen, also was quasi deren Anzeige ist, ob das jetzt Crypto-Jacking ist oder nicht. Hat da einer Insight? Nee, oder?
Nee, aber ich nehme mal an, du kannst das ja relativ einfach abschätzen und sagen, dass die JavaScript Engine bekommt halt irgendwie so viel CPU, und wenn sie dann irgendwie, wenn die Page offen ist und das Ding immer noch super viel CPU, irgendein Script immer noch super viel CPU braucht, dann kannst du das ja einfach mal runterdrosseln und sagen, bekommst jetzt aber nur noch, aber ob sie es wirklich so machen oder ob sie...
Nee, runterdrosseln tun sie nicht. Die fragen nicht dann so, ja, hier meint gerade was im Hintergrund. Möchtest du das nicht mehr? Also möchtest du das zulassen? Ich glaube, so machen die das. Also die fragen dich quasi nach einem Opt-in und nicht nach einem Opt-out. Quasi sagen. Genau. Also es hört sich aber auch ein bisschen nach einer SAP-Business-Applikation an, die dann im Browser läuft. Also.
Ja, hat natürlich ein ziemlich ähnliches Prozessorprofil.
Genau. Aber ich finde es schön. Ich würde es auch gerne im Firefox haben, muss ich sagen. Im Gegensatz zu dieser fucking Werbung für die neue Staffel von Mr. Robot, hätte ich lieber das gehabt. Naja, vielleicht nächstes Mal.
Das wäre ganz nett, ja.
Aber wir hätten nicht so viel über die neue Staffel von Mr. Robot geredet.
Da haben wir darüber geredet, außer dass man quasi dieses scheiß Add-on bekommen hat?
Ja, diese Marketing-Leute sind ja der Meinung, dass es keinen schlechten Talk gibt. Hauptsache, es wird geredet.
Also wir haben auf jeden Fall nicht über Firefox geredet, sondern nur über Mr. Robot. Das heißt, kein guter Firefox. Schön. Was ist das Nächste?
Genau, andere schöne Dinge, die man im Browser machen kann. Und zwar, User-Tracking ist ja nichts Neues. Da kann man ja über so verschiedene Winkel dran gehen und sagen, ja, man schaut sich jetzt halt an, irgendwie so Screen Sizes oder man versucht halt irgendwas herauszufinden, was ziemlich unique ist. Je eindeutiger etwas ist, was man tracken kann, desto besser. Und jetzt benutzen ja viele diese Passwortmanager, was ja ganz nett ist. Und jetzt gibt's für viele diese Passwortmanager wie LastPass oder OnePassword, gibt's ja so ein Plugin, was man sich in seinen Browser klickt, was dann Username, Passwort automatisch ausfüllt und man eigentlich nur noch auf Login klicken muss, was super praktisch ist. Jetzt haben sich irgendwie so ein paar Werbenetzwerke und so gedacht, so, das ist ja voll praktisch. Was machen sie also? Sie zeigen halt irgendwie so ein Hidden Login-Form an auf der Seite. Also in der Werbung, du gehst auf irgendeine Seite, in der Werbung wird ein Login-Feld angezeigt. Und wenn dein Passwortmanager versucht, da automatisch Username und Passwort einzufüllen, machen sie halt einen MD5-Hash oder so von deinem Username und deinem Passwort und schicken das ans Werbenetzwerk, um dich zu tracken.
Das heißt, die haben Zugriff auf das Passwort in dem Augenblick. Das heißt, sie könnten sogar noch viel böser sein und darüber das Passwort leaken?
Genau, im Zweifelsfall könnten sie, glaube ich, auch einfach das Passwort da rausziehen.
Das wäre aber eine krasse Sicherheitslücke für die Browser.
Naja, okay. das ist halt so gedacht. Ist das Problem? Also darum, Adblocker, nicht nur macht dein Browser dann halt kein Crypto-Mining und nicht nur liest der dann nicht gerade dein Kernel-Memory aus und dumpt ihn irgendwo ins Internet, er klaut dir halt vielleicht auch gerade nicht dein Username und Passwort.
Mhm. Ich bin schon froh, dass ich das automatische Ausfüllen schon lange nicht mehr nutze. Das ist unglaublich.
Genau, es ist echt so, nicht so geil.
Also das ist, ja, tatsächlich funktioniert es wirklich so, dass ein komplettes, Form, ja. Aber von dem JavaScript dann selber rein in deine Webseite, das ist natürlich schon echt zu Bob gefuckt, ey.
Ja, das ist halt echt. Mit JavaScript kannst du halt.
Ja. Ja. Das heißt, das funktioniert dann.
Aber wird das nicht über die Origin Policies im Browser geblockt?
Nee.
Also es scheint ja zu gehen, sonst gäbe es diese News nicht.
Nee, also es funktioniert so, dass zum Beispiel du hast eine Webseite, zum Beispiel deine Forum-Webseite, ja, also deine Lieblings, Nintendo Switch-Forum oder sowas. Und die inkluden direkt von ihrem Ad-Provider, inkluden die quasi die Werbung rein. Und diese Werbung ist ja quasi ein Stück JavaScript. Und wenn der Ad-Provider jetzt zusätzlich zu diesem Werbungscode auch noch ein kleines oder so ein unsichtbares Formularfeld dort in deine Webseite reinschreibt, dann ist die Origin von diesem Formular immer noch die Nintendo Switch Forum
Ja, sehe ich ein. Ja, jetzt.
Mh. Und genau, und mit JavaScript kannst du natürlich auch, wenn das quasi in dieses Formularfeld reingeschrieben wurde, kannst du dann natürlich auch wieder die Informationen rausholen.
Ja, das Ganze funktioniert halt deswegen, weil sie serverseitig das includen. Wenn die clientseitig ein iframe aufmachen würden, würde es wieder nicht funktionieren.
Richtig, richtig, genau. Und ja, also das ist natürlich schon ganz schön krass. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass es gemacht wird. Und da denkt man sich doch als Ad, als Werbetreibender, muss man sich doch vorstellen, ist das okay, was ich gerade mache? Ist das nicht irgendwie ein Schritt zu weit? Und die Antwort ist wohl nein, eindeutig nicht.
Also, nein, solange die, solange die tracken können, tracken sie. Das ist, genau, ohne Moral.
Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass du da so viele Layer von Indirektion dazwischen hast, zwischen dem Werbekunden und irgendwie all den Leuten, die dazwischen Werbung verkaufen. Da geht selbst, wenn der Werbekunde noch ein bisschen Moral übrig hätte, geht das halt zwischendurch alles unter, weil bei uns hier in der Schweiz war jetzt gerade wieder so ein großes Thema, dass irgendwie großer Schweizer Firmen halt irgendwie auf Breitbart Werbung schalten.
Mhm. Wow.
Und die wollen das halt nicht unbedingt. Also die Firmen haben alle irgendwie mal gesagt, ja, nee, finden wir doof, wollen wir nicht. Aber durch das, dass sie halt im Prinzip einfach nur Werbung einkaufen und sagen, wir hätten gerne Werbung geschaltet und das dann halt irgendwie über mehrere Werbenetzwerke läuft, die das irgendwie halt nicht so ganz im Griff haben mit Whitelisting und Blacklisting von wo welche Werbung angezeigt werden darf und nicht, wird der Scheiß halt dann im Zweifelsfall trotzdem wieder überall angezeigt. Das ist halt echt, ja.
Scheiße.
Ziemlich dumm.
Ja. Ja, das einzige Problem, was man nicht mit mehr Indirektion lösen kann, ist zu viel Indirektion. Scheiße. Ach, Mann.
Ja, und sie lösen es halt mit der Indirektion zwei Sachen. Also zum einen, dass sie sich drum kümmern müssen, und zum anderen natürlich auch, dass sie verantwortlich gemacht werden können. Also ich glaube, das ist sehr bewusst an vielen Stellen so gelöst.
Gut, dann kommen wir zu etwas, was vielleicht ein bisschen, nee, nicht vielleicht, ist etwas, was positiver ist. Ruby hat wieder mal eine neue Version. Und zwar sind wir jetzt bei Ruby 2.5. Genau.
Was kann es jetzt besser? Außer, dass es mal wieder abwärtskompatibel nicht ist oder so.
es soll wohl zwischen 5-10% schneller sein. Das heißt, Minus, dass die Prozessoren jetzt alle ein bisschen langsamer werden, sollte die Ruby-Applikation dann vielleicht noch gleich schnell laufen.
Mit ein bisschen Glück. Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, aber.
Man kann ja immer quasi träumen.
Ja.
Ja, also,
ich hab's
also
mir ehrlich.
Normalerweise ist es bei den Programmiersprachen-Interpretern immer so, dass sie quasi nicht so viel schneller werden, dass sie irgendwas, was da drunter sich ändert, wirklich auch abfangen können.
Hm. Ja, vermutlich nicht, nee. Aber sie haben jetzt irgend so ein Trace-Feature entfernt.
Durch die Entfernung sämtlicher Trace-Befehle aus dem Bytecode.
Genau. Was auch immer das genau bedeutet.
Um die TracePoint-API zu unterstützen, ist doch klar, weiß man doch.
Ja, habe ich jetzt persönlich noch nie benutzt für meine Ruby-Applikation, aber...
Deswegen haben sie es jetzt auch gelöscht.
Genau, darum finde ich das gut, wenn das weg ist, wenn das heißt, dass meine Applikation vielleicht ein bisschen schneller laufen. Wobei, die grundsätzlich mit so wenig Traffic laufen, dass es sowieso egal ist. Ja, und dann halt so Kleinkram. Ist auf jeden Fall eine positivere News als deine CPUs sind kaputt.
Das stimmt. Noch eine positive News, in Python 3.7, was jetzt ist schon wieder bald soweit, glaube ich. Oder ist es jetzt schon soweit? Ich hab's ehrlich gesagt.
Es gibt was nach Python 2?
Ja, Python 3000. Aha. So. Mit Python 3.7 gibt es ein neues Bild und das nennt sich Breakpoint. Und dann muss man nicht mehr dieses awkward Import PDB, pdb.ztrace machen, sondern kannst einfach nur Breakpoint sagen. Und das, ich finde es cool. Genau, ich habe das mal verlinkt. Es ist PEP 553, Built in Breakpoint mit Python 3.7. Python, ich fand die nicht auch letztens. Ja, Python 3.7 ist draußen seit 4. Januar 2018. Quasi heute?
Heute.
Quasi heute, ja.
Wunderschön.
Dann sollte ich vielleicht nachher gleich mal noch meine Pakete neu bauen mit Python 3.7. Ja, wobei ich das echt scheiße finde, dass immer noch so viel Scheiß auf Python 2 läuft und auf Python 2 only läuft.
Was hast du da zum Beispiel?
Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, aber beispielsweise meine App, die trackt, was auf meinem Plex geschaut wird. Das ist so ein kleines Web-GUI-Dingsy mit allen möglichen Dependencies und das läuft irgendwie auf Python 2 exclusive und dann sonst noch so Kram, wo ich mir dann immer denke, ach, warum? Wenn ich Zeit hätte, würde ich das einfach mal kurz umschreiben. Aber vermutlich ist es ja dann doch mehr Arbeit. Sonst hätten sie es vermutlich gemacht.
Okay. Ja. Tja, also guck es dir einfach mal an. Meistens ist es gar nicht so viel, was man machen muss. Das einzige Ding ist quasi, dass derjenige, der es geschrieben hat, dass ihm dann irgendwann scheißegal geworden ist. Und deswegen er jetzt nichts mehr weiter dran macht und sagt, funktioniert ja. Genau. Und du bist quasi der einzige Mitnutzer, den es noch interessieren. Deswegen tu was. Fork das Projekt, fix die Probleme, Pull Request, bam.
Ja, ich schaue da, glaube ich, nochmal rein. Aber ich glaube, mich zu erinnern zu mögen, dass gerade bei diesem Projekt da irgendwie ein Bug Report offen ist und das auch noch so einigermaßen aktiv oder so semi-aktiv entwickelt wird und dass es irgendwelche Gründe hat, warum sie das nicht können, nicht updaten wollen. Papp,
das sagen die immer. Aber es ist natürlich.
Ja, ich werde das, glaube ich, vielleicht dann, wenn ich mal Zeit finde, einfach updaten und sagen, ha, bam, hier. Ja. Es geht.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Python 3.7 wird als feine Version erst Juni 2018 erscheinen. Jetzt ist quasi irgendeine Alpha-Version, 12.5, also jetzt ist gerade 3.7 Alpha 3, also das ist quasi Actual 3.7.0 Alpha 3 und ab Beta 1 gibt es keine neuen Features. Das heißt, jetzt kann sich tatsächlich noch was an dem Python 3.7 ändern. Aber wenn ihr cool sein wollt, könnt ihr es jetzt schon benutzen. Gibt nämlich Breakpoint.
Yes.
Schön.
Sehr schön. Andere schöne Dinge. Curl und Tar. Auf Windows,
yay, alle so yay, endlich.
Die geben ja richtig Gas, nachdem es SSH jetzt gibt.
Fairerweise muss ich sagen, ich finde das echt richtig geil, weil du bist so oft irgendwie, jetzt gerade beispielsweise, guter Zeitpunkt, so zwischen Weihnachten, Neujahr, geht man nach Hause zu den Eltern oder so, da läuft so ein PC, da läuft Windows drauf.
Ja.
Sobald du da irgendwas an diesen Rechnern machen musst und ja, dieses Curl und Tar ist halt schon sowas, was man immer wieder mal braucht.
Ja, es ist definitiv richtig, dass sie das jetzt endlich haben. Es kommt viel zu spät, aber cool. Windows wird doch immer mehr Linux.
Ja, genau.
Also
darum haben wir ja jetzt dieses Jahr auch endlich Linux auf dem Desktop. Mhm, endlich. Jedes Jahr. 2018
ich fühl das.
Jahr.
Ich fühle das in meinen Fingern. Ja, wunderschön. In der PowerShell gab es aber schon ein anderes Feature, das hieß irgendwie get-url oder sowas, get-url, und das hat das gleiche wie Curl gemacht.
Genau, das ist wohl so. Also wenn man eine PowerShell hat, schon ganz viel. Ich glaube auch dieses untar und so und Tars erstellen und so, konnte man in der PowerShell schon irgendwie machen, aber ja, du willst dann halt nicht irgendwie immer noch eine PowerShell nachinstallieren, wenn du das einfach irgendwie in der Command Line. Also
die Command Line zackt auf jeden Fall immer noch, ist quasi.
Ja, ja, es ist immer noch scheiße, aber es wird halt so langsam, wird's.
Ah, invoke-webrequest hieß es übrigens.
Ja, genau darum. Genau darum will man es halt auch nicht benutzen, ne?
Ja, guter Punkt. Okay. Schön.
Ihr euch jetzt im Insider-Build 17.063 könnt ihr das jetzt ausprobieren.
Schön. Warte mal, gehört aber irgendwo anders hin eigentlich. Spamnesty, das gehört eigentlich ein anderes hier nach unten irgendwo, warte. Und zwar...
Oder?
Ich hab schon so viele Picks, naja, ist mir auch egal.
Ja.
Na egal. Dann kommen wir zu Themen.
Ja, da habe ich ein kleines Follow-up zu unserer Kongresssendung. Da hatte ich kurz angedeutet, dass mich interessiert, was eigentlich mit dem APG auf Android passiert ist. APG stand für Android pretty good. oder Android Privacy Guard, je nachdem, wie man sich anstellt beim Akronym auflösen. Ich hatte festgestellt, dass ich APG nicht mehr im Store finde und bin darüber dann darauf aufmerksam geworden, dass es mittlerweile einen Fork gibt. Das ist die Open Keychain Implementierung und die ist entstanden, weil APG einfach nicht mehr weiterentwickelt wurde. Insbesondere auch, weil APG kein S-MIME konnte, also PGP-MIME. Und ja, das wollte ich einfach nur der Vollständigkeit halber erzählen. Und
hast du es mal ausprobiert?
Ja, ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Es integriert wunderbar mit den K-Mails. Also es gibt ja das K9-Mail, das K10-Mail und das K-Ad-Mail.
11-Mail. 10-Mail und 11-Mail.
Und ich benutze tatsächlich das letztere, das K-Ad-Mail. Und das ist ein Fork von den anderen mit dem Versuchen, ein besseres User-Interface zu bauen. Also es ist ziemlich gut vom User-Interface her. Ich glaube allerdings, so Mail-Clients haben auch so ein... Es gibt wirklich schlechte, zugegeben, aber wenn man mal auf einem gewissen Level ist, dann ist der Spielraum, was man noch Nützliches hinzufügen kann oder wie man es nützlich anders anordnen kann, begrenzt.
Heißt es dann auch Catmail? Also
und man kriegt immer Katzen eingeblendet.
Ja, die ganze Zeit. Oder wird immer so angehangen, so eine Katze, die Katze des Tages. Hui,
zum Glück nicht. Das wäre sicherlich ein Grund, warum ich es nicht mehr nutzen würde.
Wäre vielleicht ein Grund, warum ich es mir anschauen würde. Ja, du bekommst doch auch sonst immer so E-Mails, wo drunter steht, so, ja, diese E-Mail wurde mit Apple Mail versendet. Ja, genau. Diese E-Mail wurde mit Cat Mail versendet. Hier ist die Katze deines Tages.
Nein, keine Katzen und es funktioniert wunderbar damit. Also das Open Keychain.
Ja, also ich habe das auch in Benutzung. Und zwar in Kombination mit dem Passwort-Store, also mit dem Tool unter Linux, heißt es einfach nur Pass, also der Passwort-Manager, der Standard-Linux Passwort-Manager. Und das funktionieren, also diese Open Keychain funktioniert quasi mit diesem Passwort-Store zusammen. Und das ist schon ziemlich cool eigentlich, weil der sagt dann quasi, cached auch das Passwort nur für eine bestimmte Zeit und danach musst du es quasi wieder eingeben und so. Und der macht schon ganz viele Sachen richtig eigentlich. Und das sieht auch nicht nach Kotze aus. Also das ist schon mal eine coole Sache. Muss man immer dazu sagen. Also ansonsten...
Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, genau. Und also ich kann den auch empfehlen, das Open Keychain, wenn ihr quasi nichts anderes habt. Aus dem F-Droid könnt ihr das euch runterladen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal in den Google Store gehen. Und ja, also mehr freie Software, würde ich sagen.
Benutzt ihr das mit den YubiKeys?
Also ich benutze es einfach so quasi mit meinem Telefon, aber das quasi immer nur als auch zweiten Faktor. Also auf meinem Handy ist da nichts drauf, was das dann benötigen würde.
Okay, weil ich habe hier gesehen, dass es Support hätte. Das wäre
natürlich eine coole Sache. Gibt's diese YubiKeys auch per, weiß ich nicht, also NFC. Man muss die irgendwo einstecken oder NFC? Oder
nee, so. NFC.
Funktioniert das mit NFC?
Ich habe das für meinen Google-Account eingerichtet. Also ich habe den YubiKey, dieses was war's denn, das Universal Second Factor Dingsy, für meinen Google-Account eingerichtet und dann beim Android-Einrichten fragt es dich ja dann auch nach deinem Google-Account. Und da konnte ich echt, also ich habe es genau einmal gemacht und es hat wunderbar funktioniert. Da hältst du halt dein YubiKey im Prinzip hinter das Phone, auf den NFC kurz drauf und dann macht's Pling und es funktioniert.
Also ich finde es geil. Vielleicht will ich das auch haben.
Ja, nice. Also ja. Wenn das wirklich funktioniert, dann...
Ja, also das hat sie auf jeden Sache. Fall. Security-Token verwenden hast du bei deinen Schlüsselverwaltung und es sieht gut aus. Also es sieht aus, als könnte es funktionieren. Vielleicht will ich das haben. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren jetzt. Wo kriegst du ein scheiß Ding her?
Bestimmt.
YubiKey Neo ist das von YubiKey und es gibt aber auch irgendwie eine Million andere noch. Die sagen, es gibt noch Fidesmo, Sigilance und Punkt, Punkt, Punkt. Das ist natürlich sehr interessant.
Ja, dann kauft ihr mal einen Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe mir diese YubiKeys gekauft. Mhm. Gut, fairerweise muss man sagen, ist halt jetzt voll. Ich glaube, das ist halt, was alle haben. Dementsprechend, wenn da irgendwas kaputt ist, ist halt ungeil.
Das stimmt.
Aber aktuell sieht's, glaube ich, ganz gut aus. Ja, du musst, glaube ich, einfach so ein Dingsy mit NFC haben und dann sollte das auch mit deinem Phone problemlos gehen.
Ja, ich verlinke hier einfach mal die FAQ von Open Keychain, die schreiben nämlich auch zusammen, was du alles benutzen kannst und der Fidesmo Privacy Card bekommst du mit dem mit einem Discount-Code kriegst du die billiger. Mensch, diese Open Keychain-Leute sind schon super, ey. Die wollen einfach nur das Beste für uns. Warte, so. Open Keychain. Jetzt aber genug Werbung gemacht hier für
genau. diese Sache. Wir probieren das, glaube ich, mal aus. Schauen mal, das funktioniert, weil ich habe ja so ein Token.
Wir werden berichten. Ja, wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, am Kongress erwähnt. Ich habe auch noch irgendwo einen rumfliegen, den ich mal rauskramen wollte. Dann mache ich mit beim Ausprobieren.
Schön. Genau, also du brauchst auf jeden Fall so ein NFC-Dingens. Das reicht nicht quasi.
Ja, ich hab.
USB-only ist zu nervig, ja?
Nee, also das wird hier halt nicht direkt unterstützt. Von daher kann ich dazu quasi nichts sagen.
Theoretisch könnte es eventuell auch funktionieren. Das Problem ist, dass du dann Android aufhacken musst, vermutlich, weil standardmäßig die App nicht Zugriff haben wird auf was über USB reinkommt.
Okay. Aber auch wenn der einen Host-Adapter hat. Also ne, ich kann ja, also die meisten modernen Android-Smartphones haben ja nicht nur den Client-Mode im USB, sondern auch den
Host-Mode. Also es wird halt nicht offiziell unterstützt von Open Keychain, deswegen.
Ach so, aha, die Software, ja, okay. Ja.
Also es ist funktioniert bestimmt, aber es funktioniert halt nicht genau so dann.
Vielleicht.
Funktioniert eindeutig vielleicht so. Praktischerweise wahrscheinlich nicht.
Wieder mal ein klares vielleicht. Kannst das ja mal ausprobieren, kannst ja mal schauen, was passiert. Ich meine, kostet ja nichts, das Ding mal einzustecken. Das Ding ist natürlich, sowas dann immer irgendwie mitzutragen und am Handy einzustecken, stelle ich mir jetzt eher unpraktisch vor, aber grundsätzlich könnte man sich das vielleicht sogar überlegen.
Ob ich da unten... ob ich es reinflansche oder ob ich es hinten dran halte, ist nur minimal.
Probier das mal aus.
Ich werde es testen. Ich werde berichten.
Also es gibt noch mehr Devices und da kannst du einfach mal schauen, ob deins dabei ist. Es gibt den Security Tokens Wiki-Eintrag für Open Keychain und da steht drin, du hast genug Nitro Key Pro, was auch immer das ist. Genau, und da steht auch immer gleich, ob es NFC kann oder nicht. Und hier steht auch ganz viele mit OTG. Also, vielleicht. Es gibt einige, die das wohl direkt unterstützen. Einfach ausprobieren. Hilft ja quasi alles nix.
Genau. Einfach ausprobieren. Gut, dann kommen wir zu Laserfoo. Das erste, was ich hier picken möchte, ist A History of Bundles 2010 bis 2017. Und das ist ein Blogpost.
Alle haben wir Bundles.
Nee.
Es geht, 2010.
Es geht um denn das Bundler, das Ruby Gem Managing Programm Dingsy, was einem sehr viel Aufwand erspart. Und es erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie sie halt irgendwie vom Erfolg ein bisschen überrollt worden sind, weil das halt einfach ein Typ mal so zusammengehackt hat und gesagt hat, haha,
fertig,
was gehackt. Und von da war es dann ziemlich schnell der de facto Standard für Ruby Dependency Management. Mhm. Und seit da sind sie jetzt im Prinzip dran, das ein bisschen stabiler aufzustellen und tatsächlich für die ganzen Workloads auszulegen. Und ist so ein relativ langer Blogpost, den es auch als Talk gibt, der auch als Talk gehalten wurde mit den Slides oben dran. Ich habe aber kein Video zum Talk gefunden. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant.
Okay, cool. Cool, coole Sache auf jeden Fall. Der spricht auch, also dieser Text spricht auch ein bisschen über die Logfiles, die ja, also ich habe gedacht, die sind viel jünger noch, aber die sind wohl schon irgendwie zwischen 2018 und 2010 eingeführt worden. Logfiles beschreiben quasi die echten Versionen, die du für dein Projekt verwendet hast. Dann sagst du, okay, ich habe hier meine Gem-File und die beschreibt, okay, ich möchte gerne eins mit irgendwie Rag mit der Version größer 2 haben und das brauche ich in der Version 15 oder so und dann gibt es quasi so ein Log-Tool und das loggt dann alle Versionen auf die Subversion runter und so kann man dann auch ein bisschen besser so Builds nachvollziehen, die bei bestimmten, zum Beispiel bei der in der Entwicklung mal funktioniert haben. Weil das große Problem ist ja immer so, ja, okay, welche Versionen wurden denn jetzt wirklich benutzt? Und dieser Resolver mit diesem Logging kann dir das dann genau sagen, weil das halt in einer Datei geschrieben wird. Schon eins der wichtigsten Sachen.
Das ist halt super, wenn ich das installiere und dir das irgendwie 3 Monate später irgendwie dir das GitHub-Repository oder so rüberschiebe und sage, ja, check mal aus, installier mal Dependencies. Installierst du natürlich die neuesten Dependencies sonst, wenn du das nicht so genau hast. Und es wird natürlich normalerweise dann irgendwie nicht so genau funktionieren. Ja. Oder es hat sonst irgendwelche
Hoffentlich komischen schon natürlich. praktischerweise, naja, weißt ja, wie es ist.
Theoretisch ja, praktisch leider nein.
Ja, genau. Also, wo man das relativ sieht, wie viel Pain das ist, wenn man es denn schon versucht, in diesen Requirements festzulegen, ist diese ganze OpenStack Moloch, was die da quasi gebaut haben. Und du hast dann einfach, wenn du das versuchst, manuell zu resolven, du hast da einfach immer diese Requirements-Files und die beschreiben so, ja, ich hätte gerne das in der Version this und this und this und this. Und wenn du das von Hand machst, dann du machst dich einfach kaputt, ja, weil es ist quasi 1 Million Requirements, irgendwie alles muss dann, sind dann auf irgendwelche komischen Versionen und Subversionen gelockt, aber nicht ganz, das heißt, du kannst nicht einfach sagen, okay, nimm alles genau so, sondern halt, ach, so ein Riesenpain, ey. Ja, also OpenStack, eins von den Positiv- und Negativbeispielen für so Dependency Requirements schreiben. Lieber Logfiles. Einfach sagen, okay, das ist das, das hat funktioniert und alles andere, wenn du was anderes benutzt, dann halt nicht. Ja. Schön.
Selber schuld, ja.
Oh Mann, ja. Genau. Schön. Ich weiß nicht, ob sowas auch für Python-Packaging gibt. Das ist, glaube ich, immer noch ein Cancer. Hat sich quasi nichts geändert in der Zeit.
Du kannst bei Python ja theoretisch auch eine explizite Version angeben in requirements.txt. Ja. Und du bekommst die Version, die du wirklich benutzt hast, ja auch irgendwie mit pip freeze raus und so.
Genau, aber das macht
aber keinen. es ist irgendwie auch nicht best practices, die genauen Versionen zu spezifizieren, glaube ich.
Das ist ja unterschiedlich.
Das ist halt ein bisschen dumm.
Zu Go halt bei Go machst du quasi nicht nur die Version, sondern den SHA-256 Hash quasi SHA-1-Hash von Git. Und da pinnst du quasi immer auf den echten Hash und nicht auf irgendwas anderes, sondern immer auf den Hash, den du gerade benutzt. Das ist natürlich auch ein bisschen weird, aber ist okay. Also das so kann man es natürlich auch machen. Schön. Ich habe weiß nicht, das hätte eigentlich oben in die News gehört. Naja, so ist es halt. PornFS in der Version 069 ist endlich für Linux released worden.
Yes!
Und ja, Gott sei Dank. PornFS, also traditionell hat man ja seine pornografischen Inhalte immer in Desktop-Files, Project-Tasks, Work-Proposals reingelegt, ja, in möglichst viele Subordner. Das Problem ist natürlich, das ist fehleranfällig und unter bestimmten Umständen ist es halt auch anstrengend, das zu machen, und deswegen gibt es unter Linux das PornFS, und das PornFS erzeugt diese Struktur für dich automatisch. Zum Beispiel, es erzeugt automatisch ein Docs Directory, benennt die ganzen Movies in README, Licensing und Copying und sowas um, hat einen extra Git Ordner mit einer Series von Fake Commit Messages und einen To Do Ordner. Alles super. Und eine Hierarchie von Fubar und Batzes. Da versteckt es dann deine Videos drunter. Ja, sehr schön geschrieben ist von Pseudo Satirical. Das ist so ein, ich weiß nicht, ist es ein Blog oder so eine Newsseite? Das ist eine Satire-News von Linux. Und die haben einfach nur super Einträge. Ich glaube, worüber ich schon mal geredet habe, ist Tension Rise Between Emacs and Systemd. Und auch einfach so super. Zum Beispiel, hier wird dann quasi beschrieben, dass Systemd jetzt angefangen hat, Land von Emacs zu übernehmen, indem sie einfach, was haben sie implementiert? Independence, genau. Und Emacs sagt so, ja, wir haben davor schon so einen speziellen Code gehabt, nämlich Ctrl-X, Meta-D, Meta-I, und dann musst du nur noch deine eigene Konstitution in Emacs Lisp eintragen, und dann hast du schon deine Independence, ja. Unter System D ist dann der Independence, und einfach so der letzte Satz ist einfach so super. It's not feature creep if your primary feature is to run stuff for reasons. Don't back down. Und es ist einfach so schön geschrieben. Freu ich mich jedes Mal. Nee, kann den noch nicht gepickt haben, weil der von 2017 ist. Also relativ frisch. Wunderschön. Pseudo-Satirical, eine schöne Seite. Genauso wie auch immer N-Gate mit Hacker News, mit der Hacker News Zusammenfassung. Kann man immer wieder picken, ist immer wieder eine schöne Sache. So. Genau, wer hat den dritten?
Passend dazu habe ich jetzt noch kurz eine News rausgesucht. People are using Pornhub to upload pirated copies of Hollywood Blockbusters. Fiel mir jetzt dazu gerade nur so ein.
Genau,
so. Naja, ist halt ein Videoportal, kann man halt Videos hochladen. Muss jetzt nicht unbedingt Porn sein. Nur weil es eine Porn-Website ist, haben Leute
rausgefunden. Sie fliegen dann unter dem Anti-Piracy-Radar, weil auf dem Portal nur noch Porn-Piracy gesucht wird, ja?
Ich denke ich auch. Ich nehme es an, YouTube hat mittlerweile natürlich so einiges investiert in Algorithmen, um irgendwie Blockbusters und irgendwie so ein Content-ID-System zu bauen, was irgendwie herausfindet, ob jetzt das gerade copyrighted ist, und dann Dinge automatisch zu sperren. Ich nehme mal an, Pornseiten sind einfach, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass da jemand jetzt irgendwie halt
gibt's
sich halt die neueste Blu-ray rippt und das hochlädt.
Ist halt normalerweise nur für Cockbusters, nicht für Blockbusters.
Genau, aber das kann man halt machen, tun wohl Leute. Fiel mir nur gerade so ein, als du PornFS gesagt hast.
Schön. Ja.
Schön, schön, schön. Ja, ich habe auch noch einen mitgebracht, das ist, es ist nicht so richtig zu lesen, aber es ist zum Hören, und es ist ein Podcast, der sich damit beschäftigt, woher das Motto von dem diesjährigen Kongress kam, Tu Wat. Und die reden darüber, über Tu Nix, Tu Wat und die Entstehung des Chaos Computer Clubs. Ist ganz kurzweilig zu hören, und ich fand es einfach darüber, dass man im Kongress nochmal darauf gestoßen wurde, wo die Wurzeln des Chaos Computer Club liegen, absolut hörenswert.
Okay. Wie lang ist der? Kann man das in einer
Autofahrt in einer Zeiteinheit abfackelbar? Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht mehr.
40 Minuten steht da.
40, also war es gerade offen. Gut, sehr gut, ja. Genau, eben, also das ist verhältnismäßig kurz.
Verhältnismäßig kurz. Okay.
Ja, also die ist schlimmeren Podcast, ne?
Nee, keine Ahnung, wer hier so lange podcastet immer.
Ja, also wir bestimmt nicht.
Nee, wir können das gar nicht. Wir sind ja auch schon, wir sind schon noch unter einer Stunde oder so. Wir sind super schnell heute. Das ist nur, weil der Ingo nicht da ist und über seine Politik-Dinge redet. Und der Fleini, der nicht über Messenger redet.
Das ist übrigens ein gutes Stichwort, aber das habe ich mir extra aufgehoben für, wenn Ingo wieder da ist.
Oh, das heißt, wir dürfen jetzt noch nicht drüber reden.
Wir haben ja eine Steilvorlage am Kongress bekommen.
Ja. Wollen wir jetzt schon drüber
die müssen
reden?
Die müssen wir nächste Folge aufgreifen.
Na gut. Steht, glaube ich, auch im GitHub-Bug-Tracker, aber ja.
Genau, also ihr könnt im GitHub-Bug-Tracker nachgucken, wenn ihr wissen wollt, worüber wir gerade geredet haben.
Teaser und Cliffhanger, das ist doch, wie man die Leute zur nächsten Folge bringt, oder? Das ist, habe ich da was missverstanden.
Nee, zur nächsten Spezialfolge.
Die dann irgendwann Ende 2018 kommt oder so.
Vielleicht.
Bis wir uns dazu aufraffen und alles klappt. Naja, kommen wir zum Mimimi, würde ich sagen. Mal abgesehen davon, dass alle Prozessoren irgendwie kaputt sind, haben wir ja trotzdem noch andere Dinge, über die wir weinen können. Und zwar hat das hier der Ingo rausgesucht. Und zwar das neue XPS 13 kommt ohne SD-Card Reader und nur noch mit USB-C.
Dürfen die das?
Genau, das habe ich mich auch gefragt.
Die Antwort ist?
Anscheinend ja.
Scheiße.
Warum? Also der Ingo will sich wohl einen neuen Laptop holen. Und ich habe ja auch schon das XPS 13, bisschen älteres Modell und so. Und jetzt haben sie gesagt, ja, neues Ding und so, voll cool. Habe ich mir auch gedacht, ja, gut, für mich persönlich, ich werde jetzt nicht so schnell updaten, weil meiner noch recht neu ist. Aber der Ingo wechselt ja irgendwie Job oder so und dann hat er ja einen neuen Arbeitgeber, der ja ein neues Laptop bezahlt oder irgendwie so. Auf jeden Fall braucht der Ingo ein neues. Hat gedacht, ja, das XPS 13, voll cool, so eins habe ich schon. Jetzt kommt das einfach ohne SD-Card Reader und ohne USB, also nur noch mit USB-C, ohne normales USB. Warum?
Das verstehe ich nicht.
It's the future. It's the future.
Das ist nicht die Future, nach der wir gefragt haben, ja? Ohne Witz.
Oh. Alles gut. Also meine Future war ja hat Segen, es war ein Segen, als USB kam.
Ja.
Es hat vieles vereinfacht. Und dass USB weiterentwickelt wird, ist akzeptabel. Und wenn jetzt schnell genug alles auf USB-C wechselt, ist doch auch gut.
Die Sache ist halt, tut's nicht. Ja? Also, was soll man dazu noch sagen?
Ja, also das ist halt genau das Problem.
Also, es wäre schon super, wenn alles auf USB 3 wechselt, ja? Aber das schaffen wir ja noch nicht mal.
Ja, ich glaube, der Wechsel auf USB 3 ist nie so forciert worden, weil es immer noch derselbe Stecker war. Ich glaube, dieser USB-C-Stecker forciert das ein bisschen mehr, weil die Leute dann wirklich sich bewusst sind, ah, das ist jetzt ein altes, ich muss einen Adapter rauskramen und dann auch danach fragen, dass es eine moderne Schnittstelle gibt.
Also ich finde es ein Scheiß.
Wobei ich sagen muss, ich finde USB-C eigentlich ganz geil, das mit auf beide Seiten einstecken und so.
Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich würde mir halt wünschen, dass wenn die Ports jetzt schon kleiner sind, dass sie dann einfach doppelt so viele an die Geräte dran machen.
Nein, warum?
Also ich finde auch.
Du kannst ja noch einen Dock. Ja,
ich will
kauf
keinen
noch einen Dock.
Ich will. Das ist genau der Punkt vom Ingo. Er will auch keine Adapter. Ich will keinen Dock. Ich will mehr Ports.
Zumal die auch super dünn sind, ja. Also ich meine, wenn du schon so viel Platz dann einsparst, ja, dann will ich den Platz auch haben. Also ich will den.
Ja, ich verstehe das schon. Ich möchte das eigentlich auch. Und was ich halt auch ziemlich dumm finde, ist der SD-Card Reader, weil das ist halt echt eine Funktionalität, die ich so oft brauche. Das ist halt super praktisch. Du hast halt so Kamera, du packst da einen Chip rein, du kannst einen Chip rausnehmen, Laptop rein, funktioniert. Kein extra Adapter, kein gar nichts. Und wenn ich jetzt irgendwie jedes Mal, wenn ich unterwegs bin, noch irgend so einen Adapter-Scheiß mitnehmen muss, ah, warum?
Naja, hat man den nicht sowieso schon dabei, so das digitale Spritzbesteck?
Nein.
Spritzgebäck.
Spritzgebäck. das digitale Spritzgebäck.
gefühlt auf jeden Fall. Also auch vor dem neueren MacBook jetzt mit dem USB-C, Adapter allgegenwärtig. Irgendwas muss ständig adaptiert werden.
Ich will das nicht.
Genau, ich versuche halt meinen Workflow und so auch möglichst adapterlos zu halten. Gerade so, wenn ich halt irgendwie nur kurz unterwegs bin oder so, dann habe ich häufig halt irgendwie nur Kamera dabei und Laptop und halt nicht noch mein ganzes Set von Ethernet-Adapter, beispielsweise den Ethernet-Adapter habe ich häufig einfach nicht dabei. Und wenn ich jetzt irgendwie noch für SD-Karten oder so dann auch noch einen Adapter habe und dann muss ich den auch noch mitnehmen und ich habe den Ethernet-Adapter schon nicht dabei, ja, weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie noch die die Micro-SD-Kärtchen passen noch, dann würde ich mir dann vermutlich vorher die Micro-SD auf SD-Karten-Adapter für in die Kamera holen. Und dann halt einfach nur die Micro-SD-Karten in meinen Laptop stecken, bevor ich da noch einen extra Adapter mittrage. Ist halt echt dumm. Ja. Diese Zukunft.
Zukunft ist nicht, ja, also nach der haben wir nicht gefragt. Also ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht haben genug andere Leute nachgefragt, aber ich nicht. Wie sollen wir wegbleiben?
Nein, das ist ja die Zukunft, das... Die Vision ist das, was zählt. Alles ist USB-C, dann brauchst du auch keinen Adapter mehr. Und der Weg dahin ist halt jetzt ein bisschen steinig. Aber es geht ja darum, nicht der Weg ist das Ziel, das ist in diesem Fall mal ausnahmsweise nicht so, sondern es geht darum, das Ziel zu erreichen. Und dann ist das Leben so schön.
Also, nee.
Ja, aber es...
also, keine Ahnung, ich meine, wenn du hier so einen anderen Computer hast, ja doch auch eine Million Schnittstellen. Warum kannst du nicht dann einfach... Also du musst es doch nicht so dünn machen wie ein Brotschneidemesser, ja? Das braucht keiner, ja? Ich will doch nicht aus Versehen dann quasi durch meinen Rucksack durchschneiden, nur weil ich so ein dünnes fucking Notebook habe.
Aber dünn heißt ja auch leicht und leicht will man schon haben, gerade bei Notebooks.
Nee, mir egal. Also wenn es irgendwie unter 1,5 Kilo wiegt, dann ist es okay für mich. Aber also ich brauche keins, was 700 Gramm wiegt, was ich dann aus Versehen zerbreche, weil es halt irgendwie nur noch aus einem Stück Alu besteht, ja, was super dünn ist. Brauche ich nicht.
Ja, ja, sicher, es geht zu
dünn. Dafür habe ich ein Handy. Dafür habe ich ein Handy, was so dünn ist, ja. Scheiße. Also ich find's nicht gut.
Genau, dafür kannst du es jetzt in Weiß kaufen.
Wow, geil.
Wow. Habe ich mir auch gedacht.
Wie ist es, wenn ich das an einen MacBook Air ranstecke mit USB-C? Welches lädt dann welches? Das ist eine wichtige Frage. Wer ist hier der Meister?
Das ist eine gute Frage. Ich kann dir sagen, mein Dell XPS lädt irgendwie nicht über USB-C. Zumindest als ich das letzte Mal ausprobiert habe.
Das finde ich
nicht. Hat es irgendwie nicht so funktioniert. Dementsprechend würde ich mal schätzen, niemand lädt. Ja, doch, das Dell XPS wird vermutlich Strom rausdrücken über den USB-C-Port. Das heißt, vermutlich würde das MacBook laden.
Eigentlich ist es ja ein Software-Feature. Also eigentlich kann man das ja quasi in dem Controller sagen, wer wen lädt, ja?
Ja, gut, vielleicht kann das mein Linux auch einfach nicht. Habe ich mich jetzt nicht so intensiv damit befasst.
Also was halt blöd ist, wenn dein Handy deinen Laptop lädt, wenn du das nicht möchtest. So so prinzipiell. Und wenn du dann nämlich wieder verschiedene USB-C hast, die aber alle quasi irgendwie nicht gleich sind, das ist doch auch kacke schon wieder, ja? Dann hast du nur den gleichen Stecker, aber du hast nicht die gleiche Funktionalität. Und das finde ich auch blöd. Wenn du quasi ein Stromlade-USB-C hast und ein Handy-Lade-USB-C oder so. Also das ist auch keine tolle Aussicht. Dann ist nämlich alles wieder USB-C, aber nicht wirklich, sondern irgendwie verschiedene USB-C, die alle gleich aussehen, was nur schlimmer macht.
Alles doof.
Das heißt, der Ingo holt sich jetzt was für einen Laptop?
Weiß ich nicht. Vielleicht ein Apple mit noch weniger Anschlüssen.
Klar, mit nur einem USB-C, das reicht, das genug für jeden.
Genau, es muss reichen für alle.
Genau, ja. X1 Carbon ist noch so ein Laptop, was auch so in diese gleiche Größenklasse fällt, auch nur, auch ein USB-C hat zum Laden und zusätzlich noch einen normalen USB, glaube ich. Genau, also das, aber es ist schon echt voll teuer. Ja. Naja. Aber es hat so einen Knubbel, was ganz cool ist. Okay. Mein Mimimi ist ja neben dem, was ich jetzt schon wieder angesprochen habe, Linux-Audio-Dinge. Es ist einfach viel zu kompliziert, ja. Es ist quasi, es hat sich nichts irgendwie getan in den letzten Jahren. Es ist immer noch scheiße. Und keiner versteht auch, warum alles kacke ist. Es ist quasi einfach mal alles kacke. Und ja, das ist es halt. Linux-Audio, willkommen in der Hölle. Ich wollte nämlich nur kurz TM vor der Sendung den einen Server anschließen, was ich jetzt auch geschafft habe, nach irgendwie unendlich langem Rumverkrepeln. Und jetzt läuft es gerade über Puls-Audio, ohne Jack und ohne dieses andere Zeug, aber der CPU-Load ist gerade irgendwie, keine Ahnung, 30% oder 40% dafür, dass es nichts tut. Und ich finde, wenn mein Computer besser Videos abspielt als Audio, dann ist irgendwas schiefgelaufen in der Entwicklung, ja? Oder
ich ja, weiß das nicht. Geht für uns, wo wir gerne Audio machen. Aber die Masse der Menschheit, TM, geht tatsächlich mehr auf das Bewegtbild.
Oh, ist doch scheiße.
Das ist auch dieser absurde Erfolg von YouTube.
Das stimmt.
Die Leute gucken halt lieber, als dass sie hören.
Ja. New York Public Radio hat das auch quasi mitbekommen, dass quasi Audio immer nur Second Class Citizens ist. Weil, wenn das musst du dir überlegen, ja, du hast Webseiten und wenn du dort ein Audio-File einbindest, dann muss das quasi angeklickt werden. Aber wenn du ein Video-File einbindest, dann spielt dein Browser das automatisch ab. Und dann denkst du so, was ist das? In welcher Welt leben wir, wo Audio-Files quasi nicht abgespielt werden, aber Video mit Audio automatisch abgespielt wird?
Das kann ich aber vom Usability-Standpunkt auch ein bisschen nachvollziehen, weil beim Video-File siehst du, dass sich was bewegt, siehst du das, was passiert. Wenn Audio einfach loslegt, kannst du es nicht zuordnen. Also ich habe auch schon Webseiten gehabt, die haben versucht, mit Hintergrundmusik und so zu arbeiten. Und das macht einen, gelinde gesagt, wahnsinnig, wenn auf einmal der Browser anfängt zu dudeln. Am besten hat man noch mehrere Tabs offen und der Browser unterstützte zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er nur die Medien vom aktiven Tab abspielt. Und dann fängt es an zu dudeln, gerade nach einem Browser-Restart und Restore-Session mit allen Tabs. Und es dudelt vor sich hin und du suchst erstmal die Tabs durch, um zu finden, was denn da jetzt eigentlich gerade angefangen hat zu spielen. Zum Glück hat der Firefox mittlerweile oben das Icon in dem entsprechenden Tab dann, wenn irgendwas Musik macht. Aber davor war es schon nervig. Und deswegen kann ich das verstehen, dass Audio generell selten automatisch abgespielt wird. Video schon eher, weil du eben dann direkt das bewegte Bild dazu hast und deine Aufmerksamkeit da drauf gezogen wird.
Ja. Also passend dazu hat New York Public Radio ein Tool rausgebracht auf GitHub, und zwar Audiogramm nennen sie das Ganze. Du kannst diesen, also es ist quasi ein Webserver, den kannst du bei dir lokal starten, dem kannst du eine MP3-File gehen oder eine WAV-File. Und er macht dann quasi ein Video daraus mit so dieser Audiospur halt, wenn die sich, dann wackelt die so hin und her, so ein typisches Wellendiagramm. Und das ist schon ein cooler Hack eigentlich, so, okay, ist Audio, aber es ist nicht Audio, ist nämlich Video.
Schick, ja.
Kannst du da oben rechts noch eine Caption hinsetzen und dann schon fertig. Und das ist echt ganz cool eigentlich. Wollte ich auch mal benutzen, hatte aber bis jetzt noch keinen Use Case dafür. Vielleicht habt ihr einen. Zu einer anderen Sache, nämlich Tabs. Also wir hatten gerade über Tabs geredet. Da wollte ich noch was anderes picken, nämlich einen Tab Garbage Collector. Und habe ich gesehen, gibt es für jetzt für Firefox, davor nur für Chrome. Und das ist quasi
Entschuldigung, dass ich unterbreche, sind wir dann gerade schon zu Pix gewandert?
Ja, also ich wollte es nur einwerfen. Tatsächlich ist es
okay, alles klar. Mhm.
Und zwar aufgefallen ist es, weil ein Kumpel auf einem Kongress davon geredet hat, dass er das Plugin geschrieben hat und jetzt quasi von dem Firefox Store gefragt wird, ob er irgendwie Screenshots oder sowas dazu machen kann, aber es ist halt ein Tool, was Tabs Garbage collected, ja. Also ein bisschen schwierig davon Screenshots zu machen. Oder irgendwie eine besondere Beschreibung oder so. Genau, der Tab Garbage Collector ist quasi eine Extension, die nach einer Zeit X, die man einstellen kann, deine Tabs Garbage Collector. Das heißt, die gehen einfach zu. Und das ist vielleicht einfach meine Lösung für zu viele Tabs offen haben oder vielleicht ganz viele andere Fragen, für ganz viele andere Leute. Für Chrome gibt's das auch. Chrome. Und also in den meisten Fällen ist es doch so, du hast quasi irgendwelche Tabs offen und wenn du die nicht brauchst, weil du die quasi einmal aufgemacht hast, irgendwas nachgeschaut hast, irgendwie weitergehst, dass du es dann auch nie wieder aufmachst, dass es dann quasi einfach nur eins von deinen Millionen Tabs wird. Und mit dem Garbage Collector hast du quasi die Chance, dich dagegen zu wehren, gegen diese Millionen Tabs.
Was ich schon ein paar Mal gedacht habe, was cool wäre, ein Tab Analyzer. Welche der Tabs, die ich offen habe, verbraucht gerade wie viel so Ressourcen?
Gibt's das nicht? Also vielleicht. Okay, also wenn ihr quasi, wenn die Hörer sowas haben für uns, dann einfach mal in die Kommentare werfen. Genau, ansonsten einfach den Garbage Collector schon haben, weil sagst du, okay, 4 Stunden oder ein Tag oder sowas oder 2 Tage und dann ist der Tab für mich auch nicht mehr interessant, weil ich ihn in der Zeit nicht aufgemacht habe. Kann man sich auf jeden Fall mal antun oder ausprobieren. Aber Leute benutzen ja ihre Tabs auch irgendwie als Lesezeichen oder so.
Ja, Ersatz.
Dann ist halt blöd, dann werden nämlich deine ganzen Lesezeichenanzeige gelöscht. Also. Ja. Aber schön, also ist mir gerade nur aufgefallen. So. Picks, jetzt sind wir bei Picks. Und zwar mein Pick ist Vim on a Mechanical Typewriter. Und das finde ich einfach sehr schön. Du hast quasi alle die Power von allen Vim-Key-Bindings und allen möglichen und einen mechanischen Typewriter. Das heißt, du kannst quasi so zum Beispiel eine File, so eine Zeile yanken und die dann 5-mal pasten. Dann macht dieser Typewriter, also du hast dann quasi einen echten Typewriter und der schreibt die dann einfach runter. Sehr, sehr cool. Das ist so ein Post, der so ein bisschen beschreibt, wie er diesen Mechanical Typewriter gebaut hat, weil natürlich ist es jetzt kein Tool, was alle für sich zu Hause bekommen, sondern nur ein Hack. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr nice. Genau, mit Bildern und allem. Das ist mein Pick. Also kann man nicht. Vielleicht hätte es auch zu Lesefu gehört. Soll ich es dahin tun? Eigentlich ja schon.
Nee.
Okay,
lass mal. Lass das jetzt mal bei Picks. Sieht sehr cool aus, ja.
Auch das Video ist einfach schon super.
Ja, wüsste jetzt so spontan nicht, warum man das haben will oder braucht.
Weil es geht. Weil es geht.
Ja, genau. Ist halt echt so eines der Dinge, weil es geht, weil es geil ist.
Ja. Super cool. Kannst auch so Zeilen zurück und so. Kannst du nochmal drüber schreiben. Awesome.
Voll praktisch.
Brontal praktisch.
Sehr schön. Dann SSH Cheat Sheet. Also SSH ist ja was jeder vermutlich immer wieder mal so braucht.
Ja.
So ganz, ganz praktisch. Hat jeder schon mal von gehört. Und SSH hat halt neben den üblichen Dingen, die man halt so basic benutzen kann, wo man sich halt einfach irgendwie gerade mal auf der Kiste da hinten einloggt und so mit Key, gibt's halt, beispielsweise kann man Dynamic Socks Proxy über SSH machen. Ein Feature, was ich lange nicht kannte und als ich dann gesehen habe, dass sowas überhaupt geht, seit ich weiß, dass es das überhaupt gibt, benutze ich das gelegentlich mal, wenn man zum Beispiel auswärts ist und dann mal irgendwie auf ein User-Interface zu Hause zugreifen muss, was nur aus dem internen Netz ist, kann man sich halt ein SOX-Proxy machen, das kurz im Firefox eintragen. Man kann sich sogar, was ich auch mal gemacht habe, was ganz lustig ist, Firefox und Chrome, glaube ich, unterstützen solche sogenannte Pack-Files, glaube ich, wo man mit JavaScript im Prinzip sagen kann, wenn die URL ungefähr so aussieht, es gibt dann im Prinzip so, ich glaube sogar Regex-Matcher, kann man halt matchen und sagen, wenn das so aussieht, dann leite das doch mal durch diesen Socks-Proxy durch.
Ja, das
finde ich, find ich super geil.
Sehr, sehr coole Sache. Ich habe übrigens als Proxy Foxy-Proxy immer noch. Das wird jetzt auch von dem neuen Firefox immer noch unterstützt. Deswegen benutze ich es quasi. Ansonsten hätte ich es auch nicht verwenden können mehr. Weil der Firefox hat jetzt quasi alle Plugins gedroppt, die irgendwie damals mal gebaut wurden. Foxy-Proxy unterstützt jetzt aber wieder die neue API. Finde ich sehr, sehr schön.
Dann hat es halt noch mehr so Local Port Forwarding, Remote Port Forwarding, VPN über SSH. Also mit SSH kann man sehr, sehr viele Dinge machen und es lohnt sich gelegentlich mal, gerade ein Tool, was man so häufig benutzt, mal reinzuschauen, was es denn sonst noch alles vielleicht kann, was einem den Workflow vielleicht enorm vereinfachen kann.
Genau. Wenn man im Bereich Hardening unterwegs geht, dann oder wenn man quasi versucht, sein System sicher zu machen und bestimmten Usern halt irgendwelche Dinge bereitstellt, dann kann man hier auch mal sehen, was denn noch alles so gehen könnte und was dann alles vielleicht ein Problem sein würde, wenn das zugelassen werden würde. In dem Fall zum Beispiel das Port Forwarding, wo viele Administratoren auch gar nicht wissen, dass es dieses Feature gibt, dass SSH dieses Feature bereitstellt und man sich mit diesem Feature über beliebig viele SSH-Jumps quasi im Netzwerk fortbewegen kann. Ja. Also ich finde es genau, auch cool.
Das ist jetzt, ich glaube, ich sehe es gerade gar nicht, das ist jetzt, glaube ich, gerade gar nicht dabei, aber über SSH kann man beispielsweise kann man sich so Configs schreiben, wo man dann halt irgendwie von der einen Maschine direkt auf die nächste sich SSH, das heißt mit einem SSH irgendwie mein Host, SSH hat man sich dann irgendwie über den Router, über einen Raspberry Pi in seinen Server oder so.
Genau.
Und solche Dinge sind halt super geil.
Ja.
Da kann man sich echt viel lustige Dinge damit hinbasteln.
Und sehr viel Zeit sparen, dass man nicht irgendwie fünfmal das scheiß Passwort eingibt oder so. Und wenn man dann mit SSH Agent Forwarding oder sowas noch arbeitet, hat man dann auch quasi immer direkt den eigenen lokalen Agenten durch 7 Proxys durchgeleitet quasi.
Genau. Und wofür ich dieses Proxy-Feature halt ganz häufig benutze, ist halt, wenn man solche abgeschotteten Netze hat, wo man halt genau einen einzigen SSH-Port offen hat, irgendwo auf einer Kiste. Und von da kannst du dann im Prinzip über diesen einen SSH-Port, den du dann halt ein bisschen mehr Mühe geben musst beim Absichern, dafür kannst du halt alles andere zumachen. Und über diesen einen Port kannst du dir aber im Prinzip alles rausholen, was du gerade so brauchst für ein Netzwerk.
Ja.
Was halt schon echt super praktisch ist, weil du dir dann halt irgendwie nicht Gedanken machen musst, ja, will ich jetzt irgendwie diese Software jetzt irgendwie ins Internet exposen oder nicht. Ja, so hat man im Prinzip ein SSH, was man dann irgendwie ordentlich absichern kann mit einem ordentlichen Key und so.
Genau, oder man benutzt halt VPN, was ja natürlich auch noch eine Möglichkeit ist.
Genau, aber das ist halt schon wieder super komplex.
Genau, muss man voll viel denken. Und denken suckt. Keiner
genau, will denken. Genau, man muss halt auch für so ein klassisches OpenVPN-Tunnel oder so schon wieder verhältnismäßig viel konfigurieren, wo man auch dementsprechend viel falsch machen kann, während für ein SSH kannst du eigentlich nicht so viel falsch konfigurieren.
Ja, was ganz cool ist, modern, also viele Leute suchen ja modernes OpenVPN, weil OpenVPN einfach immer so ein riesen Cancel ist aufzusetzen und keiner das möchte.
Wollte gerade ansprechen, ja.
Dort gibt es eine neue Entwicklung, beziehungsweise quasi schon ein bisschen seit geraumer Zeit, nennt sich WireGuard. Und WireGuard vereinfacht diese Konfiguration von diesem VPN so ungemein und ist so quasi so übersichtlich und trotzdem noch so mega, mega schnell, dass man sich das auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn ihr auf einer Suche nach was Modernem, quasi was nicht IPsec oder OpenVPN ist, unterwegs seid. Verlinkt es hier mal. Gab's auch auf einem, ach, du hast schon verlinkt, gab's schon auf einem Kongress, gab's auch einen Workshop, aber der war so übertrieben überfüllt. Und irgendwie, der Raum war für 100 Leute, aber waren bestimmt 150 drin. Und dann standen auch welche draußen, die reingekommen sind. Also es war schon echt mega voll.
Hast du es schon mal aufgesetzt?
Ich habe es quasi auf einer Seite aufgesetzt, aber ich habe noch keinen Client.
Ja, das ist okay, halt. Okay, und also was heißt Client? Eine Brücke zwischen zwei Netzwerken damit zu bauen, hast du das schon gemacht?
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es, also worum man sich halt noch selber kümmern muss, im Gegensatz zu TinkVPN, ist das Routing. Also du musst quasi explizit das Routing einrichten über so Pre- und Post-Skripte. Das ist halt der Unterschied zu TinkVPN, wo das quasi automatisch funktioniert.
Mhm.
Aber prinzipiell, die Config-Files sind sehr übersichtlich. Es gibt quasi zwei Geheimnisse. Einmal das Public Key und den Private Key. Der Server bekommt den Public Key von dem Client mitgeteilt und und entsprechend halt der Client den Public Key vom Server. Dann wird noch gesagt, welche IPs erlaubt sind und dann ist fertig. Und das ist quasi, was WireGuard macht.
Nice, ja.
Also das auf jeden Fall was man sich anschauen kann. Das wirklich das Besondere ist, dass es auch auf Routern, also auf so kleinen Plastikboxen, immer noch performt. Im Gegensatz zu OpenVPN, was quasi dann auf 3 Megabyte oder sowas pro Sekunde runterfällt, hast du mit WireGuard dann immer noch deine 15, 20 Megabyte. Und das ist schon echt nice. Einfach nur dafür lohnt es sich schon. So, mein zweiter Pick ist Spamnesty. Spamnesty ist ein Projekt unter Titel Fun with Spam. Das ist eine Webseite, wo du dein Spam hochladen kannst und es gibt dann quasi einen, oder weiterleiten kannst. Genau, du leitest den an sp@amnesty.com weiter. Und dieser Spamnesty-Account, beziehungsweise Spamnesty-E-Mail, fängt dann an, mit dem Spammer eine Konversation zu machen quasi. Und versucht ihn dann quasi davon abzuhalten, mehr Leute, quasi sich um mehr Leute zu kümmern. Und das ist schon echt lustig, weil du hast dann hier diese ganzen Konversationen und dann siehst du quasi, wie der Spammer geantwortet hat da drauf. Und es ist auf jeden Fall echt ein lustiges Projekt, weil der Bot antwortet dann sowas so: Hello, this sounds very interesting. Could you tell me more about bla 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 bla? Und dann antwortet halt der Spammer und so: Ah, ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich verstanden habe. Kannst du mir, wo soll ich mein Geld hinüberweisen oder sowas? Und das ist schon echt lustig, also.
Müsste es nicht relativ schnell gehen, bis Spamnesty dann selbst auch auf der Spammerlist landet?
Ja, die antworten ja immer nur den Spammern, also.
Und die Spammer haben keine Spam-Abwehr, ne? Konsequent.
Also man merkt es dann schon, dass dann auch ab und zu einfach nur E-Mails zurück geantwortet werden, aber so die ersten paar, wenn man dann so liest, dann denkt man so, ja, okay, da hat wirklich ein Mensch geantwortet. Und dann hat sich's ja quasi schon wieder gelohnt, wenn Computer mit einem Mensch eine Konversation angegangen ist und der Mensch ist ein Böser.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Gut.
Ja, das ist echt sehr lustig.
Das tief blicken in die Seele eines Spambots.
Ja. Oder eines Spammers. Weil am Ende muss ja quasi noch ein Mensch irgendwo unterwegs sein, damit der auch das Geld einsammeln kann. Wenn nämlich derjenige zurückfragt, wo er das Geld schon überweisen soll oder so, dann muss halt auch ein Mensch antworten, weil das ist nicht ganz klar.
Außer naja,
zwar beim Spambots, ja.
Demnächst ist das die Art und Weise, wie die AI das Geld einsammelt.
Gruselig. Ja, das ist
mein
zweiter Pick. Sehr, sehr schön.
Das sieht fast so aus, als wenn wir damit durch sind.
Ja, das ist korrekt. Wann ist die nächste Sendung?
Nächste Woche.
Oho, da hat sich einer committed. Ihr habt gehört.
Nee, also ich kann erst wieder übernächste Woche.
Ja, wir werden das doch schauen. Wir werden jetzt hier keine Dinge versprechen, die wir dann wieder nicht einhalten können.
Genau, aber
vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei, vielleicht in drei.
Genau. Unsere Hörer sehen's. Wir geben uns große Mühe, die Schlagzahl hochzuhalten oder quasi, weil unser Ziel ist ja immer noch jede Woche zu senden. Wieder. Unser Ziel ist wieder jede Woche zu senden. Nachdem wir ja quasi früher aber halt die Schlagzahl verringert haben. Und ich find's gut.
Genau. Wir versuchen das mal für 2018, ohne irgendwelche Versprechen.
Genau, aber ihr dürft euch trotzdem freuen. Also es ist quasi nicht manchmal alle zwei Wochen, sondern vielleicht öfter. Das ist das Versprechen, was wir euch geben können. Weil es ist ja die erste Sendung.
Wir haben
gute
Vorsätze für 2018. Das
genau,
ist
das ist ja die erste Sendung 2018. Kann man sich auch mal versprechen. Ja.
Wunderbar. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Und viel Spaß. Ah, klappt nicht. Das ist der Ingo. Das ist alles klar.
Du bist
der
mit dem. Am Gerät.
Yay. Am Gerät. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.